Hallo, hier ist Robert Bacher und herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Wenn du diesen Podcast anhörst, bist du an spannenden Geschichten von spannenden Personen interessiert. Das ist auch der Grund, warum ich vor über einem Jahr diesen Podcast gestartet habe. Ich wollte von spannenden Persönlichkeiten lernen und erfahren, wie ihre Geschichte aussieht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher.
Und mein heutiger Gast ist
Christoph Nussbaumer, und er ist seit über 20 Jahren selbstständig und Unternehmer. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Dr. Christoph Nussbaumer Strategie Consultant GmbH, und sein Spezialgebiet ist strategisches Hotelmanagement. Und was macht Herr Nussbaumer konkret? Er unterstützt Hotelbetriebe bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, unter anderem Unternehmensstrategien, Preisstrategien, Markenstrategien und auch die Implementierung. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Christoph Nussbaumer. Hallo, Herr Nussbaumer.
Ja, hallo, Herr Bacher.
Herr Nussbaumer, wozu braucht es heutzutage eine Strategie, wenn man ein Grundbedürfnis der Menschen erfüllt, das Grundbedürfnis nach Urlaub, und nichts planbar ist? Wozu braucht man dann heutzutage noch eine Strategie?
Eine Strategie braucht grundsätzlich jedes Unternehmen. Das ist mein Zugang. Strategie ist sozusagen, wenn man möchte, die Fortbildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend entsteht sich ändernder Verhältnissen, ist die Kunst des Handelns unter dem Druck der schwierigsten Bedingungen. Das ist so die Definition der Strategie, und da sind sehr viele Informationen drin. Einmal brauche ich eine langfristige Ausrichtung, also ein Bild der Zukunft. Wohin möchte ich mein Hotel entwickeln? Wo soll das Hotel in den nächsten 5 bis 10 Jahren stehen? Und auf was muss ich mich konzentrieren, damit ich die Bedürfnisse bestmöglich erfüllen kann? Das Thema in der Hotellerie ist ja, dass die Hotels sehr, sehr kapitalintensiv sind und dass Entscheidungen der Investition, strategische Entscheidungen generell, in der Regel sehr viel Geld kosten. Und dieses Geld muss richtig eingesetzt sein. Das bedeutet, ich muss heute die richtigen Entscheidungen treffen, was für Produkte biete ich, was für Leistungen biete ich, für welche Zielgruppen und vor allem, wie unterscheiden wir uns dann von den Wettbewerbern, damit wir besser sind. Schlussendlich geht es immer darum, Wettbewerbsvorteile aufzubauen, und die kann man nicht ad hoc aufbauen. Das war vielleicht früher möglich, als der Tourismus extrem schnell gewachsen ist. Aber heute geht es darum, Wettbewerbsvorteile aufzubauen, die einzigartig sind, die so sind, dass die Gäste sagen, genau dort möchte ich hin. Und wenn man diese Position erreicht hat, dann kann man auch seine Preise durchsetzen. Das wäre dann der nächste Schritt sozusagen. Und deswegen braucht jedes Unternehmen eine Strategie.
Ein Bekannter hat zu mir mal gesagt, dass die Hotels mittlerweile mehr Immobilienmakler sind, Immobilienvermittler sind, weil ja alle mehr oder weniger das gleiche Angebot haben. Toller Ausblick, ein Pool, großer Wellnessbereich, Massageangebote und so weiter. Was wäre denn jetzt ein Vorteil gegenüber oder ein Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen Hotel? Das ist ja grundsätzlich immer schwieriger herauszufinden, oder?
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Also das allgemeine Niveau ist massiv gestiegen in den letzten 30 Jahren. Überlegen Sie, als vor circa 30 Jahren der Wellnessboom angefangen hat, da sind die Betriebe recht stark gewachsen und die anderen haben versucht, hier nachzukommen. Mittlerweile gibt es für alle möglichen Spezialrichtungen Hotelbetriebe. Gehen wir mal zu der Ferienhotellerie. Da gibt es Familienressorts, die sich große Hotelbetriebe, die auf Familien spezialisiert sind. Da gibt es Kinderhotels oder es gibt Sporthotels oder Hotels für Urlaub mit dem Hund. Da gibt es Hotels, die mehr zum Skifahren geeignet sind. Also man muss es so sehen, dass jedes Hotel ist einzigartig. Egal, wo das Hotel steht, man muss halt immer versuchen herauszufinden, wo sind denn die Stärken, womit kann ich mich abheben vom Wettbewerb, auch wenn es noch so kleine Sachen sind. Und die anderen Themen, die die anderen auch gut können, da muss man sich manchmal auch eingestehen und sagen, da macht es nicht viel Sinn, uns so wahnsinnig anzustrengen, damit wir viel besser sind als die anderen, sondern da sind wir ungefähr vergleichbar mit den anderen. Aber bei einem ganz bestimmten oder bei zwei oder drei ganz bestimmten Punkten sind wir einen Ticken besser und deswegen kommen unsere Gäste. Also es ist quasi eine Anstrengung in verschiedene Richtungen. Und Ihre Frage ist natürlich sehr berechtigt. Ein Hotel kann nicht überall das Beste sein. Wenn es das machen würde, wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr zu bezahlen. Also die Gäste würden das einfach nicht zahlen, wenn das überall das Beste wäre. Sondern ein Hotel muss auch mit seinen Ressourcen gut umgehen und sich genau entscheiden, für welche Wettbewerbsvorteile sich entscheidet. Aber ich sage mal, zwei, drei USPs würden genügen. Also wenn Sie mich konkret fragen, was könnte das sein, dann könnte es sein, dass wir sagen, wir machen Urlaub mit dem Hund. Das wäre jetzt ein USP und da entsprechende Infrastruktur und Dienstleistungen anbieten. Oder wir haben das Thema Kulinarik im Fokus und sind in der Kulinarik wesentlich besser. Oder wir haben eine entsprechende Lage direkt am Skilift, wo die Gäste quasi aus dem Skiraum rauskommen und gleich auf dem Gummiteppich zum Lift gehen können oder solche Dinge. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
Wie sieht dann eine optimale Positionierung aus? Weil man könnte ja jetzt einerseits die Interesse als Positionierung verwenden, wie Sie soeben erwähnt haben, Kulinarik beispielsweise. Aber man könnte ja auch zum Beispiel sagen, meine Zielgruppe ist ab 50 plus und alles, was ich in dem Hotel mache, ist quasi auf diese Zielgruppe ausgelegt. Macht es mehr Sinn, auf Themenbereiche zu gehen oder auf Altersgruppen und dementsprechend das Hotel ausrichtet?
Also Altersgruppen, das ist sicher ein spezielles Thema. Ich würde Altersgruppen eher nicht hernehmen, außer man ist wirklich sehr speziell. Also Altersgruppen im Sinne von junge Personen, junge Menschen, Jugendhotels, ja, da kann man eine entsprechende Abgrenzung machen. Es gäbe auch eine Möglichkeit in Richtung Seniorenhotels, wobei das ein sehr diffiziles Thema ist, weil die Leute, die dann 70 Jahre alt sind, die wollen nicht dorthin gehen, wo die anderen 70-Jährigen sind, sondern dorthin, wo auch jüngere Personen sind. Also das ist eine heikle Geschichte. Ich selber würde eher auf entsprechende Themen gehen. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die man angehen kann. Und wenn man in bestimmten Themen eben sehr gut ist, dann kommen alle verschiedenen Leute daher. Also das ist übrigens sehr, sehr spannend, wenn man sich das anschaut, was für Zielgruppen da sind, egal in welchem Hotel man ist, im Hundehotel zum Beispiel, da sehen Sie ganz junge Leute, die sind Anfang 20, die kommen mit zwei Hunden daher. Oder die Leute, die sind schon über 80, kommen auch mit einem Hund daher. Also das ist von der Altersgruppe her dann kaum zu differenzieren. Im Gegenteil, das definiert sich mehr über das Thema. Also ich würde das Thema eher heranziehen als Differenzierungsfaktor als das Alter. Das Alter ist sehr, sehr speziell, wenn man das als Differenzierungsfaktor hernehmen möchte.
Was denken Sie ist der größte Erfolgsfaktor, das größte Erfolgskriterium eines guten Hotels?
Das größte Erfolgskriterium ist, wenn ich Wettbewerbsvorteile habe und diese Wettbewerbsvorteile genau das entspricht, was die Gäste gerne haben wollen. Und dass die Gäste dann auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Das heißt, ich spiele hier wahnsinnig viel mit Emotionen. Ich spiele hier mit Wettbewerbsvorteilen und ich spiele hier mit einem Angebotsbündel, das so einzigartig ist, dass die Gäste dorthin kommen müssen. Ja, ich sage es mal so bewusst, müssen, weil das muss man einfach gesehen haben. Und wenn Sie die Position haben, dann ist es auch egal, ob das Zimmer oder die Nächtigung 165 oder 185 kostet. Genau um das geht's. Und wenn man das schafft, diese Preise dann, die man ja auch im Teil im Rahmen der Unternehmensstrategie beziehungsweise in der Preisstrategie definiert, wenn man die dann durchsetzen kann, dann spürt man es dann ziemlich schnell, wie die Cashflow-Position sich entwickelt. Und das macht dann richtig Spaß.
Welche Erfolgskriterien, glauben Sie, sind nach der Pandemie ausschlaggebend? Beziehungsweise welche Konzepte sind nach der Pandemie ausschlaggebend? Sind es zum Beispiel auch Hygienekonzepte, was da eine wesentliche Rolle spielen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass Hygienekonzepte eine sehr wichtige Rolle spielen, vor allem in der Form, dass sie eben eingehalten werden, dass die Gäste keine Risiken eingehen, dass sie irgendwo in Quarantäne müssen oder auch, dass sie sich nicht anstecken. Also diese Hygienekonzepte sind sicherlich ein Erfolgsfaktor, wobei ich das eher aus taktischer Sicht betrachte. Ich sehe das eher als taktischer Wettbewerbsvorteil, denn als strategischer, weil für ein großes, gutes Hotel, 4 Sterne Superior, 5 Sterne oder 5 Sterne Superior Hotel, ist es selbstverständlich, dass man solche Hygienekonzepte hat und entsprechend umsetzt. Vielmehr, glaube ich, ist nach der Pandemie das Thema des richtigen Preises ein ganz wesentliches. Wir können davon ausgehen, dass die Gäste, wenn die Pandemie im Laufe des nächsten Jahres, ich sage mal vorsichtig, zu Ende geht oder etwas zurückgehen wird, dann werden wahrscheinlich wieder sehr starke Nachfragen nach Ferienhotels da sein. Man muss vielleicht nicht von einem Buchungstsunami sprechen, aber man kann davon ausgehen, dass hier die Nachfrage besonders im Alpenraum sehr, sehr stark sein wird. Vor allem deswegen, weil die Menschen wahrscheinlich sich noch nicht bereit fühlen, irgendwo nach Übersee zu gehen und da noch abwarten wollen. Also in der nächsten Zeit wird das Pricing-Thema ein ganz wichtiges, die richtigen Preise zu verlangen. Das ist auch eine Kunst. Dazu muss man Selbstbewusstsein haben, dazu muss man auch Erfahrungen haben. Und wir haben jetzt in diesem Sommer zum Beispiel auch bei vielen unserer Kunden gesehen, dass sie hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Das betrifft aber nur diejenigen, die den Mut hatten, auch ihre Preise durchzusetzen, auch wenn die Auslastung nahe 100% war. Wir haben auch andere Beispiele oder ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein. Dieses Hotel hat am Anfang versucht, eben durch eher Preiszugeständnisse hier entgegenzukommen. Der wurde komplett überrannt, aber zu niedrigen Preisen. Und das macht natürlich dann auch nicht wahnsinnig viel Sinn.
Was ist die richtige Preisstrategie? Beziehungsweise wie denken Sie, ist nächstes Jahr, beziehungsweise der Podcast geht erst 21 online, also quasi in diesem Jahr, wie ist in diesem Jahr die Preisstrategie und wie war die Preisstrategie vor der Pandemie?
Also ich denke, die Preisstrategie sollte nicht wegen der Pandemie verändert werden. Wir können nämlich Folgendes sagen, wenn die Gäste nicht kommen, entweder das Hotel ist geschlossen oder man darf nicht kommen oder die Grenzen sind zu, dann können die Gäste nicht kommen. Das heißt, der Grund, warum die Gäste nicht kommen, warum die Nachfrage nicht da ist, ist ja nicht der Preis, sondern es ist die Nachfrage, es sind irgendwelche Rahmenbedingungen, die aber völlig vom Preis unabhängig sind. Wichtig ist, dass man den richtigen Preis findet. Das gilt vor und nach der Pandemie und auch in der Pandemie. Und dass man nicht den Preis verwendet, um die Auslastung zu erhöhen. Ja? Also diese Zusammenhänge sind sehr diffizil. Der Preis ist der mit riesengroßem Abstand stärkste Gewinnhebel. Ja, das heißt, wir haben 3 Gewinnhebel grundsätzlich. Einmal die Menge, also die Anzahl Nächtigungen, dann die Kosten und eben die Preise. Und wenn Sie diese 3 Stellhebel betrachten und miteinander vergleichen, dann ist der Preis ja mit riesengroßem Abstand der stärkste Stellhebel, um den Gewinn zu beeinflussen. Und die Zielsetzung sollte sein, den richtigen Preis zu haben, zu finden. Und das ist die Aufgabe einer Preisstrategie. Und wenn man die richtigen Preise hat, dann selbstbewusst durchsetzt, dann gibt es auch die entsprechenden Ergebnisse.
Macht man das einfach indem, dass man Preise ausprobiert und sieht, wie die Auslastung ist? Oder fragt man?
Also nur ausprobieren würde ich es nicht. In der Regel gehen wir so vor, wenn wir die optimalen Preise definieren, dass wir die Historie des Hotels anschauen, zumindest die letzte Saison. Jetzt bei der Pandemie ist es natürlich eine spezielle Angelegenheit. Da schauen wir dann vielleicht die letzten 2 Jahre an, um da einen Vergleichswert zu haben. Und da können wir aufgrund einer tiefen Analyse von Buchungen, von Durchschnittspreisen, je Zimmer und so weiter, sehr viele Daten und Fakten herbeiholen. Und wir schauen uns das an, wie die derzeitigen Preise durchgeführt worden sind. Sie können sich so vorstellen, jedes Hotel, egal wie lang dieses Hotel auf dem Markt ist, hat eine sogenannte Preishistorie. Eine Preishistorie ist, wie Preise erarbeitet werden, wie Preise festgesetzt und auch umgesetzt werden. Und in der Regel sind diese Historien des Pricings kaum verändert. Das heißt, die Preise werden immer wieder irgendwie angepasst, aber nie grundsätzlich hinterfragt. Und wenn man die aber grundsätzlich mal hinterfragt, die gesamte Preispolitik, dann deckt man in der Regel Potenziale auf, die sind phänomenal. Also man kann beim Pricing sehr, sehr viel aufdecken und verändern und verbessern. Und wir gehen da in der Regel so vor, dass wir drei Aspekte berücksichtigen. Der eine Aspekt ist der strukturelle Aspekt. Da geht es um die Feinheiten der Preispolitik, angefangen von den Zimmerkategorien, den Zimmernamen, die Differenzierung der Kategorien zueinander, der ganzen Rabattpolitik, der Kinderpreise, der Einzelnutzung von Doppelzimmer, also alle diese Vielzahl von Faktoren, das nennen wir die strukturellen Aspekte der Preisstrategie. Dann berücksichtigen wir natürlich auch die sogenannten strategischen Aspekte der Preisstrategie. Das sind beispielsweise Nutzenveränderungen, die der Gast hat aufgrund von Investitionen. Denken Sie an eine Zimmerrenovierung, die Sie durchgeführt haben. Wenn Sie das Bad komplett neu machen und das Zimmer komplett neu, dann hat der Gast einen Nutzenvorteil, einen sehr großen. Wenn Sie im Wellnessbereich etwas machen oder im Restaurantbereich oder die Außenfassade komplett erneuern oder die Parkanlage und so weiter und so fort, dann sind das alles Nutzenaspekte, die beim Pricing zu berücksichtigen sind. Ein weiteres Thema bei der Strategie ist auch das Thema der Inflation. Also die Inflation, also die Teuerung, sollte immer grundsätzlich jedes Jahr berücksichtigt werden. Unter Inflation verstehe ich eben nicht Preiserhöhungen, damit die Marge passt, sondern Preisanpassung, weil das Geld immer weniger wert ist. Ja, das muss berücksichtigt werden. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, wir nennen das psychologische Effekte der Preisstrategie. Ich bin gerade dran, ein Buch zu schreiben zum Thema Power Pricing in der Hotellerie. Und ich habe jetzt schon über 50 Psychoeffekte für Preisstrategen herausgefunden. Und einige davon sollte man grundsätzlich für jede Preisstrategie nutzen. Das sind zum Beispiel Preisanker und Ankerpreise. Also was ist der niedrigste und der höchste Preis im Durchschnitt? Oder auch der Bandwagon-Effekt. Das ist der Effekt, der Trend in die Mitte. Und da gibt es noch viele andere Effekte, die ganz schön spannend sind. Und wenn ich mal diese drei Themen heranziehe und überall Optimierungen durchführe, dann können Sie sich vorstellen, dass der Nettoumsatz dabei relativ gut zu steigern ist, und zwar ohne Investitionen. Das ist ja der springende Punkt. Das heißt, Preisstrategien, wenn das noch nie gemacht worden ist, haben in der Regel sehr, sehr hohe Potenziale, um Gewinne anzuheben, ohne dass ich sonstige Investitionen durchführen muss. Es ist auch, andererseits ist natürlich ein heikles Thema, weil viele sich davor scheuen und sagen, um Gottes Willen, lassen wir die Preise lieber so, wie sie sind, weil sonst könnten wir die Stammgäste verärgern oder die Stammgäste könnten nicht mehr kommen und so weiter. Also diese Ängste sind immer da, aber wir haben jetzt bisher über 90 Preisstrategien durchgeführt in Hotelbetrieben und da ist ein riesen Potenzial vorhanden. Und das gehört auch zum Wettbewerbsvorteil, das gehört auch zur Preisstrategie nach der Pandemie.
Sie bieten ja auch Markenstrategien an. Was beinhaltet die Markenstrategie? Ist das rein die Positionierung oder steckt da mehr dahinter?
Also die Markenstrategie ist eine funktionale Strategie. Die Basisstrategie ist immer die Unternehmensstrategie. Das heißt, in welche Richtung, wohin geht das Unternehmen? Wir beantworten die Fragen, was machen wir und warum machen wir das? Und bei der Markenstrategie geht es eben darum, welche Marke, welche Positionierung ich mit der Marke verfolgen will. Was ist meine Markenidentität und was ist meine Markenvision? Das heißt, wir haben da ein Vorgehensmodell, in dem wir die Markenhistorie, also die Historie des Hotelbetriebes heranziehen, dann die Markenidentität entwickeln und auch die Markenvision. Dazu gehören dann die Themen wie Persönlichkeit, Werte, Kompetenzen und Leistungen. Also das sind diese sechs Elemente, die hier reinspielen. Das ist ein Prozess, der geht in der Regel 2 Tage mit entsprechenden Vorbereitungen und der führt dazu, dass Hotels sich identifizieren mit dem, was sie sind. Also warum machen wir das, für welche Zielgruppen machen wir das? Und das ist quasi die Basis auch für alle Kommunikationsstrategien. Also die nächsten Fragen, das wann machen wir, wer machen wir und wo machen wir etwas, was eigentlich Kommunikationsthemen sind, was auch Marketing- und Werbeagenturen dann beantworten. Das sind denn die Themen, die eben diese Dienstleistungsunternehmen dann weiter bearbeiten. Wir sehen uns aus strategischer Sicht, dass wir eben eine Markenstrategie kreieren, um die wesentlichen Fragen aus strategischer Sicht zu beantworten. Die Zielsetzung ist quasi ein Element zu kreieren, das zwischen der Unternehmensstrategie und der Kommunikation steht, wo ganz klar dasteht, für was sie sind, warum sie das machen und welche Strategie verfolgt wird. Und wenn diese Fragen klar dastehen und präsentiert werden, dann können sowohl die Mitarbeiter als auch die Gäste, aber auch eben die Werbeagenturen und Marketingagenturen darauf sehr gut aufbauen. Also wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil viele Fragen, die Werbeagenturen haben, mit denen sie konfrontiert werden, noch nicht beantwortet worden sind. Also wenn man nur die Unternehmensstrategie präsentiert, dann ist wahnsinnig viel Platz dazwischen. Aber wenn man die Unternehmensstrategie hat, ist es mal auf jeden Fall besser, wenn man keine hat. Ich meine, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, dass Sie zu einem Hotel kommen und da sagt, wir brauchen Marketing, wir brauchen Werbung, wir brauchen eine Marketingstrategie. Und wenn man fragt, gibt es eine Unternehmensstrategie? Nee, gibt es nicht. Und da tut man sich natürlich schwer. Das ist dann quasi wie das Pferd von hinten aufzäumen. Und da ist es wesentlich besser, zuerst ganz klar zu sagen, das ist unsere Unternehmensstrategie, das ist unsere Markenstrategie und jetzt geht es darum, die umzusetzen. Aber dann hat man wirklich die komplette Basis erarbeitet. Das ist das Thema der Markenstrategie.
Es gibt ja vor allem im Städtebereich Hotels, was B2B und B2C ansprechen, also Geschäftsreisende und zugleich aber auch den Stadttourist. Ist das sinnvoll oder kann sich das rentieren, dass man überhaupt sagt, okay, ich positioniere jetzt ein Stadthotel nur für Geschäftsreisende oder wie geht man mit dem um? Weil dann ist ja die Positionierung bzw. die Ansprache komplett eine andere, ob ich jetzt die Geschäftsreisende anspreche oder den Stadttourist.
Ja, das ist grundsätzlich richtig. Oftmals gibt es so Mischformen. Die sprechen dann beides an, haben dann einen Seminarraum und so weiter. Es gibt dann auch Stadthotels, die nur die Privatgäste ansprechen oder primär. Und wenn Geschäftsreisende dabei sind, ist das auch in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch Hotelbetriebe, die primär Seminargäste, Kongressgäste und so weiter ansprechen und weniger die Privatgäste. Also das muss jedes Hotel für sich entscheiden, aber Sie haben völlig recht, je nachdem, welche Zielgruppe ich wähle und welche ich nicht wähle, habe ich natürlich eine ganz andere Ansprache, ganz andere Werbung. Und das ist jetzt ein typisches Beispiel für die Markenstrategie. Der Markenstrategie wird ja auch die Frage des Wer definiert, also wer ist meine Zielgruppe? Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, diese Frage sollte auch schon in der Unternehmensstrategie klar sein. Weil wenn ich in der Unternehmensstrategie sage, ich will nur Geschäftsreisende angehen, ich will Seminarkunden angehen, dann brauche ich auch eine entsprechende Infrastruktur, die dieses Angebot auch entsprechend attraktiv macht. Ja, wenn ich viele Seminarräume habe, optimale Betreuung dieser Seminarräume, Top-Technik etc., alles Mögliche, dann ist dieses Hotel wahrscheinlich für Privatgäste nicht sonderlich attraktiv. Umgekehrt, wenn ich Privatgäste habe, da habe ich vielleicht auch Bereiche, die jetzt nicht unbedingt für Geschäftsleute interessant, also Seminare etc. interessant sind. Mhm. Also das muss man sich halt vorher genau überlegen, für was man steht und für was man nicht steht.
Man merkt ja, dass dieses Bewusstsein der Menschen immer mehr Richtung Regionalität geht und Qualität geht und eine bewusste Auswahl. Trifft es auch auf die Hotels zu, dass der Trend der nächsten Jahre sein wird? Ich habe ein kleines Buffet beispielsweise, aber dafür alles nur regionale Produkte. Oder ist trotzdem noch die Quantität gefragt?
Also das Thema Regionalität ist ein sehr starkes Thema. Wir haben ja im Rahmen unserer Arbeit auch ein Modul, das nennt sich Markenmonitoring. Das bedeutet, wir analysieren Kundenmeinungen. Das ist eine Umfrage. Und bei diesen Umfragen, da werden in der Regel 10.000 Gäste pro Hotel angeschrieben, eingeladen und die Rücklaufquote ist etwa 15% im Durchschnitt. Und das ist recht viel. Das heißt, wir haben dann pro Hotel vielleicht 1000, 1500 oder sogar 2500 ausgefüllte Fragebögen. Und da stellen wir diese Fragen. Und da haben wir zu unserer Überraschung festgestellt, dass das Thema der Regionalität ein sehr, sehr starker Wettbewerbsvorteil ist. Und wir haben das dann auch quantifiziert und die Frage gestellt, was ist es Ihnen wert, regionale Küche oder eben nicht regionale Küche? Und da war der Wert etwa 15 Euro pro Nächtigung, pro Person. Dass dieser Wert dieser regionalen Küche beigemessen wird. Das bedeutet auch, dass die Leute sehr viel Wert legen und es ist auch im eigenen Interesse da, weil Regionalität bedeutet, ich kann Geschichten erzählen. Ja, ich kann Storytelling nutzen, um diese Regionalitätsthemen zu beschreiben, dass die Butter kommt von dem und dem und so weiter. Also da kann man sehr, sehr viele Themen ansprechen, die die Gäste auch hören wollen.
Zwei Fragen noch zum Thema Hotel, bevor wir dann zu Ihrer Geschichte überschreiten. Zum einen ist es Hotelketten gegen Boutique-Hotels. Wie wird sich das in den nächsten Jahren verändern oder entwickeln? Werden mehr Ketten kommen, beziehungsweise werden die Ketten noch größer? Oder geht der Trend Richtung Boutique-Hotels? Und was haben Sie so für Erfahrungen? Also ich nehme an, in meiner Wahrnehmung, dass die Boutique-Hotels eine größere Gewinnmarge auch haben.
Also Kettenhotels gibt es primär in Städten und die sind eher international aufgestellt. In der Ferienhotellerie gibt es noch nicht so viele Ketten. Da gibt es ein bisschen was Falkensteiner, da gibt es Explorer-Hotels. Die kommen langsam, dass auch in der Ferienhotellerie eine bestimmte Ketten da sind. Die haben natürlich ihre Vorteile. Wichtig ist, dass diese Ketten gut aufgestellt sind, strategisch, weil jede neue Destination, die sie eröffnen, muss ja dasselbe anbieten wie die anderen. Und wenn sie ein ganzes Konzept haben, das sehr, sehr gut funktioniert, dann geht es. Aber wenn sie ein Konzept haben, wo sie dann alles wieder verändern müssen, dann haben sie natürlich umso mehr Schwierigkeiten. Ich denke, dass die schon eine Chance haben, diese Ketten, insbesondere wenn entsprechende USPs aufgebaut und entsprechende Markenstrategie gefahren wird, haben auch im Alpenraum Hotelketten eine gute Chance. Internationale Hotelketten sowieso, die sind ja sehr stark präsent weltweit. Aber ich denke, dass wir jetzt im Alpenraum eher eben vom Ferienhotel sprechen. Boutique-Hotels, ganz klar, also Hotelbetriebe, die unique sind, die einzigartig sind, die haben natürlich eine Chance. Wir kennen eine ganze Reihe von solchen Hotels, die einzigartig sind, die eine sehr starke Marke haben und die sensationelle Profite haben. Also da gibt es Hotels, die haben eine Performance-Rate, da kommen wir immer wieder ins Staunen, was sie da herbringen. Das geht eben nur, wenn man sich klar differenziert und klar am Markt positioniert und dann auch beinhart die Preise durchsetzt. Und der Erfolg gibt denen Betrieben recht. Also ich sehe hier Entwicklungspotenzial in beide Richtungen, sowohl in der Kette als aber auch in einzelnen Hotels. Insbesondere auch deswegen, weil der Tourismus generell ein wachsender Markt ist. Also wir haben jetzt nicht nur quantitatives Wachstum, sondern wir haben auch qualitatives Wachstum. Also wir haben ein Wachstum in zwei Richtungen. Und bis jetzt ist eigentlich noch kein Ende abzusehen, außer wenn eine Pandemie kommt, dann wird das eingebremst. Aber ich bin überzeugt, wenn die Pandemie bewältigt ist, dass da wieder sehr stark aufgeholt wird und dass der Tourismus weiterhin sehr stark wachsen wird.
Die zweite Frage ist, gibt es ein Hotel, wo Sie sagen, die betreiben sehr gutes Storytelling, die haben eine gute Preisstrategie oder eine exzellente Preisstrategie, die haben eine super Positionierung. Gibt es da ein Hotel, wo Sie sagen, das hat Sie begeistert?
Ja, da gibt es schon einige von unseren Kunden, die wirklich sensationell aufgestellt sind. Zum Beispiel, Sie haben es eh schon angesprochen vorhin, das Hotel Karwendel in Bertisau. Ich finde hervorragend, wie die das machen. Das ist ein sehr stark geführter Familienbetrieb mit einer einzigartigen Sky Lounge und Sky Pool mit direktem Blick auf den Aachensee. Und die haben auch eine hervorragende Kulinarik. Das ist Storytelling. Also die Gäste sind begeistert. Wir haben dort auch schon Befragungen durchgeführt. Ein anderes Haus, das sehr, sehr gut positioniert ist, ist das Hotel Gams in Bezau. Romantikhotel, man sagt auch Kuschelhotel zudem, die haben sich spezialisiert auf Zeit zu zweit, auf Romantik. auf Gäste, die zu zweit sein möchten, die ein schönes gemeinsames Erlebnis haben wollen. Und die haben sich wirklich auch hervorragend aufgestellt, genau für dieses Bedürfnis. Und die setzen ihre Preise durch und erzielen auch sehr, sehr gute Renditen. Weiteres Hotel ist schon Hotel Jungbrunn im Dannheimer Tal. Die sind vom Wellness her auch sensationell gut aufgestellt. Aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Häuser, die ich jetzt nennen könnte, die allesamt recht stark sind und auch eine tolle Performance fahren. Also das ist wunderbar, wenn man im Alpenraum unterwegs ist, wie viele wunderbare Hotels es da gibt. Ich bin immer wieder begeistert, was es da für Angebote gibt und wie die Leute auch begeistert sind, dorthin zu gehen.
Ich würde jetzt noch gerne ein wenig auf Sie privat eingehen, beziehungsweise auf Ihre Geschichte. Sie machen ja sehr viel Strategisches oder ausschließlich nur Strategisches. War das schon als Kind vorhersehbar oder waren Sie da eher ein Lausbub?
Also als Kind glaube ich nicht. Als Kind war ich einfach ein Kind. Zum ersten Mal, als ich mit dem Thema Strategie in Berührung gekommen bin, da war ich knapp 20 Jahre alt, und zwar als ich angefangen habe zu studieren in Innsbruck, da kam ich mit dem Professor Hans Hinterhuber in Kontakt, und der hat ja damals das Institut für strategische Unternehmensführung als Vorstand inne, und ich habe mir das angehört, ich habe mir Vorlesungen angehört, ich habe seine Bücher gelesen und ich war komplett fasziniert von diesem Ansatz und habe dann auch gesagt, das ist genau das, was mich interessiert, das fasziniert mich, was da gemacht wird. Und das war quasi dann der Start, um mich mit dem Thema Strategie mehr und mehr zu befassen.
Was fasziniert Sie an den Hotels am meisten?
Die Hotels sind mir sehr sympathisch. Einmal, weil man dort tolle Tage verbringen kann. Also ich nutze es auch gerne privat. Man kann dort gut essen, gut sich erholen etc. Man hat mit Persönlichkeiten zu tun, die sehr authentisch sind. Also die Hoteliers, Frauen und Männer, die Hoteliers, Familien, das sind meistens sehr, sehr nette Menschen, die unternehmerisch denken, die schnelle Entscheidungen treffen, mit denen man kreativ arbeiten kann, die Dinge dann auch umsetzen und die, wo es relativ schnell geht und mit denen man einfach gut zusammenarbeiten kann. Ich kann das deswegen sagen, weil ich früher sehr viel in größeren Industriebetrieben gearbeitet habe, also in Industriebetrieben mit weit über 1000 Mitarbeitern, und da läuft es etwas anders ab. Da geht es um andere Dinge, da geht es ja vor allem um Politik und so weiter. Und da sind Entscheidungen oder Umsetzungen von Strategien schon etwas anders. Auch die Erarbeitung von Strategie ist natürlich in einem kleineren, überschaubaren Hotel komplett was anderes wie in einem größeren Unternehmen.
Glauben Sie, dass Sie ein Held für die Hotels sind?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Glauben Sie, dass Sie ein Held für die Hotels sind, weil Sie...
Na, Held würde ich jetzt nicht sagen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass wir gewisse Spezialitäten anbieten können, gewisse Sichtweise auf Problemfelder haben, mit denen wir schon einigen Hotelbetrieben sehr gut helfen konnten. Ich erzähle nur ein Beispiel. Wir haben bisher beim Konstantinus Award mitgemacht, mehrere Male, und mit Hotels haben wir jetzt 2017, habe ich zum ersten Mal mit einem Hotelbetrieb die Goldmedaille erreicht, sozusagen den ersten Platz für Österreich. Und mit dem Projekt, das war das Hotel Bergblick in Fis, und mit dem Projekt sind wir dann auch international rangegangen. Also es gibt einen weltweiten Konstantinus Award, das ist der große Beraterpreis weltweit. Und mit dem Projekt haben wir dann in Kasachstan 2017 die Silbermedaille bekommen, hinter einem japanischen Unternehmen, die in der Industrie tätig sind. Die haben die Goldmedaille bekommen, aber ein Hotel international Silbermedaille. Das war schon sehr gut. Wir konnten sicherlich vielen Betrieben helfen, Konzepte zu erarbeiten und auch den Banken zu präsentieren, und dass sie damit dann auch eine Finanzierung bekommen haben. Einige Male konnten wir auch die Hotels sozusagen retten vor dem Untergang, ich sage es mal so, indem die Strategie neu aufgesetzt wurde, indem die Bank überzeugt werden konnte und indem dann das auch erfolgreich umgesetzt worden ist. Also das ist uns schon einige Male gelungen, und darauf bin ich schon stolz.
Was war Ihr größtes Erfolgserlebnis bisher?
Das größte Erfolgserlebnis kann ich so nicht sagen. Ich sehe das als eine ganze Reihe von Erfolgserlebnissen, dass wir in verschiedenen Betrieben erreichen konnten. Also ich müsste da eine ganze Reihe von Erlebnissen aufzählen. Vielleicht eines, wobei das ist jetzt kein Hotel gewesen, sondern das war ein Industriebetrieb, den ich quasi als Geschäftsführer übernommen habe. Und das war ein kompletter Sanierungsfall. Und den habe ich dann mit meinen Mitarbeitern in die richtige Richtung gebracht. Dann stieg auch zusätzlich ein Manager ein, der dann auch Teil übernommen hat. Den Industriebetrieb hatte dann auch mit übernommen und hat den dann auch längere Zeit begleitet. Und dieser Sanierungsfall ist nachher sehr, sehr erfolgreich geworden. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das jetzt in einem amerikanischen Konzern untergekommen ist. Also das ist sicherlich ein wunderbarer Erfolg, da habe ich auch sehr lange gearbeitet. Oder ein anderes Unternehmen, vor 5 Jahren sind wir mit einem Hotelbetrieb zusammengekommen und das war damals auch ein Sanierungsfall und mittlerweile nach 5 Jahren konnten wir das Hotel so weit entwickeln, gemeinsam mit den Inhabern, dass jetzt eine sehr, sehr große Finanzierung durchgeführt wird. Also jetzt geht es wirklich voll in die Zukunft und es wird eine große Investition durchgeführt und das Hotel wird bald in Bälde sozusagen richtig neu auf dem Markt aufgestellt und wettbewerbsfähig sein.
Eine Frage, was mich total interessieren würde, ist, wie geht man denn mit Unsicherheiten um? Denn auch wenn man, abgesehen von der Pandemie, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mehr die liquiden Möglichkeiten hat, so wie Sie es angesprochen haben, dass man zum Beispiel keine Bankfinanzierung mehr bekommt, wie geht man mit solchen Unsicherheiten um?
Gut, Unsicherheiten im Prinzip sind es dann Risiken, die man erstmal identifizieren muss, mit welchen Risiken wir es zu tun haben. Interessanterweise haben wir vor 2 Jahren mal bei einem Hotelbetrieb die Stärken, Schwächen, Chancen, Risikoanalyse durchgeführt. Die haben wir jetzt vor ein paar Wochen wieder uns angeschaut und da haben wir festgestellt, dass ein Risiko, die Pandemie ist ein Risiko, haben wir festgestellt, mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber einer sehr hohen Auswirkung auf das Hotel. Also solche Risiken werden schon identifiziert. Schlussendlich kann man diesen Risiken natürlich Wahrscheinlichkeiten unterlegen, also insbesondere wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist und zum anderen, welche Auswirkungen ein solches Risiko auf das Hotel hat. Es gibt, das machen wir übrigens auch immer wieder bei größeren strategischen Projekten, wenn große Investitionen stattfinden, wenn der Hotelier oder die Familie vor einer großen Entscheidung steht, dass wir dann eine Methode anwenden, um alle möglichen Risiken kennenzulernen sozusagen. Man nennt das die sogenannte Prämortem-Methode, also bevor ich gestorben bin, Methode übersetzt. Und das funktioniert recht gut, indem da haben wir bei einem Projekt einmal 28 verschiedene Risiken identifiziert, die eintreten könnten. Und diese Risiken haben wir dann eben unterteilt in Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung auf. Und dann haben wir noch eine entsprechende Maßnahmenpalette angeführt, was wir tun sollten, damit wir diese Risiken überblicken können. Also ich denke, bei größeren Entscheidungen sollte man alle möglichen Risiken ins Auge fassen. Was natürlich passieren kann, das weiß ja niemand, ist, wenn ein sogenannter schwarzer Schwan kommt. Also ein Risiko, das man noch nie gesehen hat, wie zum Beispiel die Pandemie. Gut, einige haben es vielleicht schon gedacht, dass es sowas kommen könnte. Aber ich glaube, die allermeisten haben davon überhaupt nicht dran gedacht, dass es so kommen könnte. Also mit Risiken muss man umgehen. Es heißt ja nicht umsonst von der Definition der Strategie, die Fortbildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend den stets sich ändernden Verhältnissen. Die Verhältnisse verändern sich ja immer wieder. Sowohl die externen als auch die internen Verhältnisse im Hotel ändern sich immer wieder. Und strategisch zu denken bedeutet auch, flexibel zu sein, um zu sehen, was könnten wir tun, was müssen wir verändern, damit wir auch in Zukunft gut leben können, damit wir unsere Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen können und dass wir vielleicht die Richtung etwas neu justieren. Also diese Arbeit sollte eigentlich jeder Hotelbetrieb machen, Wir reden davon, arbeiten am Unternehmen. Also die meisten Hoteliers arbeiten extrem fleißig im Unternehmen und einige, die sehr gut sind, arbeiten aber auch am Unternehmen. Und das sollte man wirklich tun, nicht nur im Hamsterrad rennen, sondern auch mal einen Schritt nach außen und aufs Hotel schauen. Liegen wir richtig? Wo liegen wir jetzt? Wo ist unsere Zukunft? In welche Richtung bewegen wir uns? Sind die Investitionen notwendig und so weiter? Also dieser Blick auf das Gesamte, auf die Vogelperspektive und in die Zukunft, das ist strategisches Denken und das sollte man immer wieder mal machen.
Die letzten zwei Fragen. Was ist Ihr größtes Learning? Und die zweite Frage ist, was möchten Sie noch sagen?
Mein größtes Learning, meinen Sie jetzt aus dem Gespräch heute oder insgesamt?
Insgesamt.
Insgesamt, das größte Learning, ja, dass es immer wieder so kommen kann, wie man es nicht gedacht hat. Das heißt, auch wenn man viele, viele Projekte gemacht hat und lange Zeit schon im Business ist, es kann immer wieder eine Überraschung kommen. Man muss immer wieder höllisch aufpassen, dass man alles überblickt, dass man nichts übersieht. Und mein größtes Learning, einfach den Menschen zuzutrauen, dass sie ihre Stärken haben, den Menschen auch zuhören. Ich habe bisher immer wieder gelernt, also von jedem kann man was lernen. Es ist immer wieder sehr spannend. Jeder hat andere Stärken. Und das Tolle ist, wenn man dann etwas kreieren kann im Team, das dann auch dann erfolgreich ist. Also das ist dann sicherlich was sehr Schönes, wenn man so einen Erfolg dann erzielen kann durch gemeinsame Arbeit.
Möchten Sie noch etwas mitgeben zum Abschluss, einen Abschlusssatz?
Ja, ich wünsche allen Hoteliers, allen Familien frohe Weihnachten und starke Nerven. Und nächstes Jahr wird sicher alles besser.
Wunderbar. Herr Nussbaumer, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
Ja, danke, Herr Bacher.
Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.